Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Malte Hennig am Mikrofon. Schön, dass Sie mit dabei sind. Kann der Bundeskanzler sein Wort halten? Vor rund 5 Monaten hat Olaf Scholz in einer Regierungserklärung gesagt Folgendes.
Wenn der russische Präsident glaubt, dass er diesen Krieg nur aussitzen muss und wir schwächeln werden in unserer Unterstützung, dann hat er sich verrechnet. Russland ist nicht stark. Es kann nicht darauf spekulieren, dass wir nachlassen mit unserer Unterstützung. Wir werden sie so lange fortsetzen, wie erforderlich.
Also Applaus hat der Bundeskanzler Merz für diese Worte im Bundestag bekommen. Die Ukraine solle so lange unterstützt werden wie nötig, so hat er es damals versprochen. Doch diese Unterstützung, die kostet Geld. Und bei der Aufteilung der Staatsfinanzen für den Haushalt, da hat die Regierungskoalition ja gerade wieder gezeigt, dass es ihr nicht ganz leicht fällt, diese Aufteilung einstimmig vorzunehmen. Und das betrifft jetzt offenbar auch die Unterstützung für die Ukraine. Darüber berichten wir gleich. Außerdem hören wir mehr zum angekündigten Rückzug von Janine Wissler und Martin Schirdewan als Parteivorsitzende der Linken. Wir hören mehr zum EU-Renaturierungsgesetz, das heute in Kraft tritt, und einen Nachruf auf den französischen Schauspieler Alain Delon. Im Hintergrund hören Sie heute ab 18.40 Uhr, wie die chinesische Staatsführung gegen Feminismus vorgeht. Anfang Juli schon ist bekannt geworden, dass die dieses Jahr für die Ukraine Unterstützung bereitgestellten Mittel wohl mehr oder weniger schon aufgebraucht sind. Jetzt hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, dass laut einem Schriftverkehr zwischen Kanzleramt, Finanz- und Verteidigungsministerium keine weiteren Mittel mehr genehmigt werden können, zumindest in diesem Jahr. In der Bundespolitik ist man jetzt bemüht zu betonen, dass das nicht das Ende der Ukraine-Unterstützung bedeute und alternative Finanzierungsmodelle erörtert werden. Die Debatte über die Haushaltsplanung geht jetzt mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine aber wohl weiter. Mehr dazu von Frank Capellan.
Die Bundesregierung steckt weiter im Haushaltsdilemma. Einerseits steht der Kanzler im Wort. Olaf Scholz will die Ukraine weiterhin militärisch unterstützen. Andererseits wollen auch manche Sozialdemokraten gerade vor den anstehenden Landtagswahlen im Osten signalisieren, dass nicht unbegrenzt Geld fließen wird und die diplomatische Initiative zur Beendigung des Krieges ergriffen wird. Dass die für dieses Jahr vorgesehenen rund 7 Milliarden Euro für die Ukraine weitgehend aufgebraucht sind, das hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius schon vor Wochen erklärt. Und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hatte darauf verwiesen, für weitere Unterstützung müsse zunächst auf die Zinserträge zurückgegriffen werden, die aus eingefrorenem russischen Vermögen erzielt wurden. So auch der SPD-Haushaltspolitiker Dennis Rohde.
Wir sind weiterhin der größte Unterstützer in Europa für die Ukraine. Wir sind auch bei der Militärhilfe der größte Unterstützer. Und das wollen und werden wir auch bleiben. Wir werden es allerdings weniger aus dem Bundeshaushalt als aus den Geldern finanzieren, die wir aus dem eingefrorenen russischen Vermögen erwirtschaften.
Weniger Geld aus dem Bundeshaushalt, damit mehr Geld etwa für Investitionen oder die Sozialausgaben hierzulande bereitsteht, das ist das politische Signal vor den Wahlen. Nur wie schnell das Geld fließt, das der Ukraine aus dem EU-Haushalt zukommen soll, ist noch unklar. Mit 50 Milliarden Euro bis 2027 könnte Präsident Selenskyj rechnen. Das hatte auch Kanzler Olaf Scholz in Aussicht gestellt.
Damit die Ukraine das beschaffen kann, was sie für ihre Verteidigung braucht, aber auch Fragen der humanitären Entwicklung voranbringen kann.
Sollte aber noch in diesem Jahr Geld für die Beschaffung weiterer Waffen benötigt werden, dann wird es eng. Laut Finanzministerium sei das zwar grundsätzlich möglich, dann allerdings müsste das vom Bundestag beschlossen werden. Schnell würde sich wieder die Frage nach der Schuldenbremse stellen. Über eine sogenannte Notlage angesichts der weiteren militärischen Entwicklung in der Ukraine könnte die Bundesregierung mehr Geld aufnehmen. Sei es für dieses Jahr oder auch mit Blick auf den am Freitag beschlossenen Entwurf für 2025. Dafür allerdings müsste Finanzminister Christian Lindner seine Zustimmung geben. Und da wiederum macht sich SPD-Haushälterin Wiebke Esther derzeit nur wenig Hoffnung.
Das oberste Ziel für uns ist, dass wir einen Haushalt hinbekommen, der eben auch Sicherheit bietet, äußere, innere und soziale Sicherheit. Und mit Herrn Lindner ist das in eine Frage der Ukraine, was wir lange vorgeschlagen haben, leider nicht möglich. Das heißt trotzdem nicht, dass ich es richtig finde.
Der Druck auf den FDP-Vorsitzenden könnte also erneut wachsen, sollte Olaf Scholz seine Zusagen für die militärische Unterstützung nicht einhalten können.
Der Bundeskanzler muss jetzt sehr zügig klarstellen, dass seine Versprechungen gegenüber der Ukraine keine leeren Aussagen sind,
erklärt Unionsfraktionsvize Matthias Mittelberg. Und der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksiy Makejew, erinnert den Kanzler ebenfalls daran, dass er seinem Land weitreichende Zusagen gemacht hat. Deutschland müsse seiner Führungsrolle in Europa gerecht werden.
Deutschland ist unser wichtigster Partner in Europa. Es wäre natürlich fatal, jetzt aufzuhören, der Ukraine zu helfen.
Makejew hat da nicht nur dieses Jahr im Blick. Der Botschafter setzt darauf, dass bei den Haushaltsberatungen für 2025 verbindliche Zusagen für die Ukraine gemacht werden. Und da sieht er offenbar die Abgeordneten in der Pflicht, Druck auf die Bundesregierung auszuüben. Er hoffe jedenfalls, so Makejew, dass der Bundestag ein Machtwort für den Haushalt 2025 aussprechen werde, um die Ukraine weiterhin im Kampf gegen Russland zu unterstützen.
Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, wen würden Sie dann wählen? Mit dieser Frage versuchen verschiedene Institute regelmäßig, die politische Stimmung im Land abzubilden. Und für die Linke haben die Antworten auf diese Frage in den vergangenen Monaten wohl nicht unbedingt für Begeisterung gesorgt. Aktuell liegt die Linke in den meisten Umfragen bei 3%, könnte also, wie schon bei der vergangenen Bundestagswahl, nur in den Bundestag einziehen, wenn sie mindestens 3 Direktmandate gewinnen würde, also mit der sogenannten Grundmandatsklausel. Wegen anhaltend schlechter Ergebnisse bei Wahlen und Umfragen und auch wegen prominenter Parteiaustritte sehen viele Beobachtende die Linke stark unter Druck. Die Partei sucht einen Weg der Erneuerung. Den wollen die derzeitigen Parteivorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan aber so offenbar nicht mehr mitgehen. Beide haben angekündigt, nicht erneut für den Parteivorsitz zu kandidieren. Johannes Kuhn berichtet.
Janine Wissler und Martin Schirdewan ziehen sich zurück. Die Entscheidung der beiden Parteivorsitzenden ist keine Überraschung.
Das kann kein weiter so geben. Das Europawahlergebnis war doch ein klarer Warnschuss. Und wir müssen die Partei erneuern. Wir müssen uns programmatisch weiterentwickeln. Und wir müssen uns vor allem mit unseren sozialpolitischen Themen auch wieder fokussieren.
Und wir haben uns das natürlich nicht leicht gemacht. Wir haben darüber nachgedacht, was ist das Beste in dieser schwierigen Situation. Naja, und ich nehme schon wahr, dass es in Teilen der Partei auch den Wunsch nach einem personellen personellen Neuaufstellung gibt.
Bei der Europawahl hatte die Linke zuletzt nur 2,7% erreicht. Für den anstehenden Wahlparteitag im Oktober hätte das Spitzenduo nur wenige Argumente für eine Wiederwahl gehabt. Für Wissler endet ein Kapitel, das im Frühjahr 2021 begann. Als Hoffnungsträgerin aus Hessen trat sie ihr Amt während der Corona-Krise an, nur wenige Monate vor der Bundestagswahl. Wisslers Appell damals: fairer und ehrlicher Umgang miteinander statt Streit.
Wir streiten, wir ringen miteinander um den richtigen Weg. Lasst uns ehrlich und solidarisch über unsere Schwächen reden. Niederlagen auswerten und daraus lernen. Nur so kommen wir voran als vereinte Partei.
In einer heute veröffentlichten Erklärung betont Wissler, sie habe die Partei in ihrer Breite zusammenhalten wollen. Doch habe sie schnell festgestellt, viele Brücken, die sie habe bauen wollen, waren bereits mehrfach eingerissen worden. Die fehlende Geschlossenheit schlug sich auch in den Wahlergebnissen nieder. In den Bundestag zog man nur dank 3er Direktmandate in Fraktionsstärke wieder ein. Wisslers Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Welsow warf bereits nach 14 Monaten hin. Wissler selbst stand wegen des Umgangs mit MeToo-Vorfällen in Hessen in der Kritik. Dennoch wurde Wissler 2022 wiedergewählt. An ihrer Seite nun Martin Schirdewan, Fraktionsvorsitzender der Linken im Europaparlament. Wie auch Wissler musste sich Schirdewan auf dem Erfurter Parteitag erst in einer Kampfkandidatur durchsetzen.
Großartig. Es war eine Freude, dass die Delegierten uns das Vertrauen geschenkt haben.
Bereits damals zeigte die Partei Auflösungserscheinungen. Die gipfelten schließlich in der Abspaltung des Flügels um Sarah Wagenknecht im Herbst 2023. Als Folge wurde die Linksfraktion aufgelöst. Die Linke ist seitdem im Bundestag nur noch als Gruppe aktiv. Die vergangenen beiden Jahre seien von der Klärung innerparteilicher Konflikte geprägt gewesen, bilanzierte heute Schirdewan in seiner Erklärung. Das habe die Wirkung der Partei gehemmt, teilweise konterkariert. Das lässt sich wohl als Untertreibung bezeichnen. Speziell im Osten gräbt das Bündnis Sarah Wagenknecht der Linken das Wasser ab. Die Trennung sei dennoch richtig gewesen, betont Wissler heute in ihrer Erklärung. Sonst wäre man keine linke Partei geblieben. Zugleich hätte sie einige Entscheidungen anders getroffen, so die 43-Jährige. Und auch Schirdewan erklärte selbstkritisch, die Partei sei inhaltliche Weiterentwicklungen auch nach der Abspaltung zu langsam angegangen. Er forderte seine Partei auf, die teilweise destruktive Machtpolitik in den eigenen Reihen zu beenden. Spätestens seit der Europawahl galt eine erfolgreiche Wiederkandidatur der beiden Parteivorsitzenden als unwahrscheinlich. Unter anderem hatten die Parteigranten Gregor Gysi und Dietmar Bartsch den Druck erhöht und öffentlich eine Neuaufstellung gefordert. Derzeit liegt die Linke in Umfragen im Bund meist bei 3%. Die anstehenden Landtagswahlen könnten die Krise der Partei weiter verschärfen. In Thüringen droht Bodo Ramelow die Abwahl als Ministerpräsident. Und in Sachsen und Brandenburg muss die Linke um den Wiedereinzug in den Landtag bangen.
Viele Menschen in Israel und dem Gazastreifen hatten wohl darauf gehofft, dass die Verhandlungen in Doha eine Perspektive schaffen. Eine Perspektive auf eine Waffenruhe, auf ein Ende der Bombardements und die Freilassung von Geiseln. Aber die Gespräche in der katarischen Hauptstadt sind Ende der Woche ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen. Es soll allerdings weiter verhandelt werden und die israelischen Unterhändler haben sich gegenüber ihrem Premierminister nach ihrer Rückkehr vorsichtig optimistisch gezeigt, dass ein Abkommen gelingen kann. Eine Waffenruhe zwischen der israelischen Armee und der Hamas im Gazastreifen könnte auch Auswirkungen auf die Auseinandersetzung zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah-Miliz im Libanon haben. Darauf weisen Beobachtende immer wieder hin. Und im Libanon sind jetzt 3 Soldaten der UNO-Mission UNIFIL durch eine Explosion verletzt worden. Sabina Matai berichtet.
Wie es zu der Explosion kam, ob die UNO-Blauhelme im Libanon gar direktes Ziel eines Angriffs waren, steht offenbar noch nicht fest. So viel teilte die UNO-Mission UNIFIL am Nachmittag aber mit. Die 3 Soldaten wurden leicht verletzt, als nahe der südlibanesischen Ortschaft Yarin ein Sprengsatz explodierte. Die Soldaten waren dort nach Angaben der UNIFIL in ihrem eindeutig markierten UNO-Fahrzeug unterwegs. Alle 3 kehrten letztlich wohlbehalten an ihren Stützpunkt zurück. Direktes Ziel der Kriegsparteien ist die Blauhelmtruppe bisher nicht. Verwundete wurden allerdings immer wieder gemeldet. Querschläger im libanesisch-israelischen Kampfgebiet können zur Bedrohung werden. UNIFIL kündigte eine Untersuchung an und rief alle Konfliktparteien auf, jegliche Angriffe auf UNO-Soldaten und Zivilisten zu unterlassen.
Weiterhin stehen ukrainische Truppen in der russischen Region Kursk. Wie erfolgreich der Vormarsch dort ist, dazu gibt es unterschiedliche Meldungen. Die Ukraine soll eine weitere strategisch wichtige Brücke zerstört worden. Unterdessen greift Russland weiterhin ukrainisches Gebiet an. Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben russische Luftangriffe auf Kiew abgewehrt. Russland hat demnach erneut Raketen und bewaffnete Drohnen in Richtung der ukrainischen Hauptstadt geschickt. Amir Brecht.
Wie die Militärverwaltung in Kiew auf Telegram erklärte, konnten alle Geschosse schon im Anflug von der ukrainischen Luftabwehr zerstört werden. Schäden oder Verletzte habe es nicht gegeben. Auch die Regionen Sumy und Poltawa wurden nach ukrainischen Angaben wieder unter Beschuss genommen. Unterdessen bleibt die Lage in der russischen Region Kursk nach dem ukrainischen Einmarsch unübersichtlich. Präsident Zelensky hatte zuletzt erklärt, die Ukraine festige in dem Gebiet ihre Position. Russische Militärblogger berichten hingegen von hohen ukrainischen Verlusten.
Es geht zum Beispiel um Wälder, um Moore, um Flüsse und Meeresgebiete in Europa. Die sind laut Fachleuten, Umweltschutzorganisationen und auch der EU-Kommission in keinem guten Zustand. Die EU-Kommission geht von über 80% der Lebensräume aus, die nicht intakt sind. Deswegen hat die Kommission das sogenannte Renaturierungsgesetz beschlossen. Die zuständigen Umweltministerinnen und Minister der Mitgliedsländer haben es mit der notwendigen Mehrheit im Juni verabschiedet. Es verpflichtet die EU-Staaten dazu, mehr Umweltschutz umzusetzen. Heute tritt das Gesetz in Kraft. Weitere Einzelheiten dazu von Paul Vorreiter.
Das Gesetz verpflichtet die Mitgliedstaaten, bis 2030 rund ein Drittel der Lebensräume wie Wälder, Heideflächen, Flüsse und Meeresgebiete in ihren natürlichen Zustand zurückzuversetzen. Im Jahr 2050 soll das auf 90% der Flächen zutreffen. Erstmal haben die Staaten aber nun 2 Jahre Zeit, Pläne vorzulegen, wie sie das Gesetz praktisch umsetzen wollen. Damit kommt auf die Länder viel Arbeit zu. Die EU-Umweltagentur stuft mehr als 80% der Land- und Meeresflächen in der Europäischen Union als nicht mehr intakt ein. Maßnahmen könnten sein, das Anlegen von Blühstreifen, Bäume in Innenstädten zu pflanzen oder Stauwerke aus Flüssen zu entfernen. Das umstrittene Gesetz drohte in der vergangenen Legislaturperiode am Widerstand von Konservativen und Liberalen im EU-Parlament zu scheitern. Sie kritisierten vor allem zu scharfe Vorgaben für Landwirte. Die sind in den Verhandlungen mit den Ländern aber weitgehend zurückgenommen worden. So sollen die Mitgliedstaaten vor allem den ökologischen Zustand von Flächen in den Natura 2000 Schutzgebieten verbessern. Außerdem kann die EU-Kommission Renaturierungsziele vorübergehend aussetzen, um die Lebensmittelerzeugung zu sichern.
Es ist ein Manöver, das in der Raumfahrt zum ersten Mal geflogen wird. Die Europäische Weltraumagentur ESA schickt die Sonde JUICE zum Jupiter. Und die Sonde fliegt auf ihrem Weg dorthin in vergleichsweise kurzer Folge sowohl am Mond als auch an der Erde vorbei, um sozusagen Schwung zu holen. Mit diesem Manöver soll der Treibstoffverbrauch der Sonde auf dem Weg zum Jupiter möglichst gering bleiben. Mehr dazu von Uwe Gradwohl.
Ein solcher Mond-Erde-Vorbeiflug wurde bislang nie riskiert, weil ein Raumfahrzeug bei ungenauem Anflug von den Anziehungskräften der beiden Himmelskörper unkontrolliert ins All geschleudert werden könnte. Die ESA ist sich aber sicher, den Anflug von JUICE vom Kontrollzentrum in Darmstadt aus so exakt und fein steuern zu können, dass das Manöver erfolgreich sein sollte. So wird JUICE dann am Montagabend am Mond und im Lauf des Dienstag in geringem Abstand an der Erde vorbeifliegen. ESA-Verantwortliche vergleichen das Manöver mit einer Hochgeschwindigkeitsfahrt durch eine sehr, sehr enge Gasse. Der Lohn für das Risiko? JUICE könnte im Anschluss durch weitere Vorbeiflüge an der Erde und der Venus so viel Schwung holen, dass die Sonde den Jupiter sehr spritsparsam erreicht. Denn ein schneller Direktflug zum Jupiter würde 60 Tonnen Treibstoff erfordern, das Zehnfache des Eigengewichts der Sonde. Dabei noch nicht eingerechnet wäre weiterer Treibstoff, um bei der schnellen Ankunft am Jupiter auch erfolgreich abbremsen zu können. Um dagegen spritsparsam zu fliegen und am Ende der Reise sanft in eine Umlaufbahn einschwenken zu können, spielt die Sonde Billard im Sonnensystem. Sie lässt sich von den Anziehungskräften von Mond, Erde und Venus abbremsen und beschleunigen, sodass sie Jupiter auf einer langen, schleifenförmigen Bahn erreicht. Nach insgesamt 8 Jahren Flug mit Ankunft am Riesenplaneten im Jahr 2031. JUICE soll dann Callisto, Ganymed und Europa untersuchen, die großen Eismonde des Jupiter. Es gibt Hinweise darauf, dass sich auf diesen Monden unter viele Kilometer dickem Eis sehr wasserreiche und tiefe Ozeane verbergen.
Bei einem Musikfestival in der Nähe von Leipzig sind laut Polizeiangaben über 60 Personen verletzt worden. Ein Riesenrad dort hatte gebrannt. Lukas Görlach.
Nach dem Brand eines Riesenrades auf dem Highfield Musikfestival am Störmthaler See bei Leipzig gibt es erste Erkenntnisse zur Brandursache. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, war unterhalb des Riesenrades Material in Flammen aufgegangen. In der Folge sei das Feuer auf eine Gondel und danach auf eine zweite Gondel übergesprungen. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Die Polizei hat außerdem eine Hotline für Angehörige und Zeugen des Vorfalls eingerichtet. Noch am Abend seien 65 Personen ärztlich versorgt worden, davon seien 16 Personen zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht worden. Unter ihnen 4 Menschen mit Brandverletzungen und eine Person mit einer Sturzverletzung. In einem lebensbedrohlichen Zustand habe sich niemand befunden, so die Polizei weiter. Besucherinnen und Besucher des Festivals berichteten von starkem Rauchgeruch und Rauchwolken. Die Feuerwehr konnte den Brand noch am Abend löschen. Der Brandort wurde abgesperrt. Das von rund 30.000 Gästen besuchte Rock- und Pop-Festival am Störmthaler See wurde für rund 2 Stunden unterbrochen. Anschließend ging die Veranstaltung weiter.
Der französische Filmstar Alain Delon ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Caroline Düller erinnert an ihn.
Comment vous appelez-vous?
Attends, Alain Fabien Maurice Marcel Delon.
Sogar Madonna hat ihm ein Denkmal gesetzt, dem Beautiful Killer, dem schönen Killer, dem eiskalten, einsamen Engel Alain Delon.
C'est l'histoire de ce...
Der eiskalte Engel ist ein Tiger im Dschungel, ganz allein,
et solitaire,
sagte er zum Kinostart 1967. Die Einsamkeit spürte er schon als Kind. Delons Eltern trennten sich, als er 4 Jahre alt war. Alain wuchs in einer Pflegefamilie auf, baute als Jugendlicher viel Mist. Mit 17 ging er zur Armee und nach Vietnam, damals Indochina. Auf der Suche nach dem großen Abenteuer und sich selbst.
Ich
bin gegangen und war glücklich. Die Armee und die Erfahrungen in Indochina haben mich viel gelehrt. Alles, was ich später wurde, habe ich der Armee zu verdanken. Dort habe ich gelernt, mich zu benehmen, habe Disziplin, Respekt und Verantwortungsbewusstsein entwickelt. Nach seiner Rückkehr schlug sich der rüpelhafte Alain mit Gelegenheitsjobs durch und war viel im Pariser Nachtleben unterwegs. Seine Schönheit fiel auf. 1957 heuerte Regisseur Yves Allégret ihn an für Die Killer lassen bitten. Der Anfang einer Weltkarriere. Ich war überhaupt nicht auf diesen Job vorbereitet. Das war für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Aber das Kino hat mich gerufen. Die Frauen haben mich dorthin gerufen, dazu gezwungen, darin bestärkt. Und in Alain Delons Leben gab es viele Frauen.
Franz!
Christine!
J'agis!
1958 traf er am Set von Christine Weltstar Romy Schneider. Es war Liebe auf den ersten Blick. Die Beziehung hielt 5 Jahre. Alain und Romy blieben aber ein Leben lang verbunden. Nach der Trennung von Romy heiratete Alain Nathalie. Auch diese Beziehung ging in die Brüche, wie noch andere danach. Glamour und Einsamkeit, die zwei Seiten des Erfolges. Delon kannte beide nur zu gut, obwohl er es sich immer anders gewünscht hatte. Was ich mir vom Leben wünsche, ist nicht in erster Linie beruflicher Erfolg, sondern privates Glück. Das ist auch, was mir am meisten Angst macht und ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird. Der sensible, der schöne Alain Delon sagte aber gelegentlich sehr unschöne Dinge. Homosexualität sei gegen die Natur, erklärte er 2013. Er gab indirekt zu, Frauen geohrfeigt zu haben. Delon verteidigte den rechtsextremen Front National. Mit Jean-Marie Le Pen war er lange Jahre befreundet. Und er war für die Todesstrafe.
Et je suis pour la peine de mort contre l'abolition.
2019 erhielt er in Cannes die goldene Ehrenpalme für sein Lebenswerk unter Protest der US-Organisation Women in Hollywood. Delon wirkte müde, fertig mit dem Kino und auch mit dem Leben. Es ist sehr schwierig, die Zeiten zu überdauern. Ich habe das getan, 62 Jahre lang. Und das Schwierigste ist jetzt zu gehen, weil ich gehen werde. Das Kino hat ihn aber nie ganz losgelassen. 2021 sagte Delon in einem Interview, er wolle unbedingt noch mal einen Film machen. Den Film. Ich habe Lust, noch mal zu drehen, meinen letzten Film. Ich habe ein paar Ideen dafür und mal sehen, welcher es wird, welcher mein letzter Film wird. Diesen neuen, letzten Film hat Alain Delon nicht mehr gedreht. Aber das Leben sei ohnehin zu kurz für all seine Ideen, Leidenschaften und Energie. So ähnlich hatte es Delon selbst einmal gesagt. Jeder Tag, der vergeht, ist ein verlorener Tag. Und ich will brennen, ich will leben. Mich hat mal jemand gefragt, warum nimmst du denn nicht die Zeit zu leben? Und da sagte ich, ich habe keine Zeit, mir Zeit zu nehmen. Ich lebe einfach.
Und zum Abschluss der Sendung kommen wir jetzt noch zum Sport und los geht's mit Beachvolleyball. Da haben gestern Svenja Müller und Sinja Tillmann den EM-Titel geholt und Maximilian Riege aus unserer Sportredaktion bei den Männern. Gab es da auch einen Erfolg?
Nein, gab es nicht. Nils Ehlers und Clemens Wickler haben es zwar heute auch ins Finale geschafft bei der EM, aber wie schon in Paris bei Olympia geht das dann verloren, berichtet Ina Kast.
Nach dem Gewinn der olympischen Silbermedaille in Paris war es für das Hamburger Duo das zweite Finale innerhalb von nur 8 Tagen. Und wieder bleibt nur der zweite Platz. Dabei begann dieses Endspiel zunächst gut. Nils Ehlers und Clemens Wickler konnten gegen das lettische Duo bei windigen Verhältnissen den ersten Satz mit 21-17 für sich entscheiden. Der zweite Satz war dann ausgeglichener und ging an Lettland. Im entscheidenden dritten Satz lag das deutsche Duo viel zu schnell mit 4-14 hinten und konnte nur den ersten von insgesamt 10 Matchbällen abwehren.
Eine Europameisterschaft hat heute auch in Frankfurt stattgefunden, die Ironman EM. Und der beste Triathlet da, der Norweger Christian Blummenfeld. Matthias Mergert.
Blumenfeld kam von Olympia nach Frankfurt und zeigte gleich mal einen gigantischen Auftritt. Er siegte in einer Zeit unter 7 Stunden 30 und ließ der Konkurrenz keine Chance. Knapp 5 Minuten hinter ihm kam der Brite Kieran Linders ins Ziel, vor dem dritten Gregory Barnaby aus Italien. Bester Deutscher wurde Jonas Hoffmann als Sechster. Der zweifache Weltmeister und Lokalmatador Patrick Lange hatte schon beim Schwimmen Probleme und landete auf Rang 8.
An den ersten zwei Tagen des DFB-Pokals der Männer sind alle Erstligisten durchgekommen, teilweise nach Verlängerung, teilweise im Elfmeterschießen, aber alle durch. Heute erwischt es dann aber den VfL Bochum. Die Bochumer verlieren beim Zweitligisten Regensburg mit 0:1. Thomas Kattenbeck.
Dabei hatten die Bochumer 60 Minuten alles im Griff, aber als Kai Fröger, der Regensburger Angreifer, einen Ball gegen den Pfosten setzte, da war plötzlich das Stadion da und dann drehte sich die Partie. 10 Minuten später, der Treffer des Tages, Florian Ballas, bekommt nach einer Ecke im 16er den Ball mutterseelenallein präsentiert und jagt ihn dann mit der Innenseite in die Maschen des Tores vom VfL Bochum. Patrick Trevis, der Schlussmann, hatte keine Chance. Die Regensburger ab dieser 60. Minute absolut gleichwertig, hatten noch weitere Tormöglichkeiten. In der ersten Hälfte war Felix Gebhardt, der Keeper des SSV Jahn, der beste Mann der Regensburger. Das zeigt, Bochum hätte in der ersten Halbzeit alles klar machen können. Danach dann der Regensburger Knockout in der 70. Minute. Regensburg schlägt Bochum mit 1:0.
Gerade so weitergekommen ist der erste FC Köln. Nach 2:0 Führung braucht es gegen Sandhausen, dafür aber die Verlängerung. Detlef Lindner über das 3:2 am Ende.
In der 116. Minute Olesens Kopfball hinein ins Glück aus 6 Metern bedeuteten das 3:2 und die Entscheidung. Köln hätte das alles viel früher schon haben können, führte hoch überlegen zur Halbzeit 2:0 Pauli Meiner. Doch dann ließen sie viele Chancen liegen. Halimi per Handelfmeter, der Anschlusstreffer zum 1:2 und schließlich Richard Meier in den letzten Sekunden der regulären Spielzeit zum 2:2 Ausgleich für Sandhausen. Es war nicht immer hochklassig. Der 1. FC Köln hat gekämpft. Der 1. FC Köln hat es geschafft in die zweite Runde und Sandhausen hat jederzeit dagegen gehalten.
In der vergangenen Saison hat es Drittligist Saarbrücken bis ins Halbfinale geschafft und dabei selbst den FC Bayern ausgeschaltet. Diesmal ist in der ersten Runde Schluss, aber auch da erst im Elfmeterschießen. Da gewinnt dann Zweitligist Nürnberg, nachdem die Nürnberger die Führung in der zweiten Halbzeit verloren haben und auch die Kontrolle über das Spiel, wie Trainer Miroslav Klose analysiert.
Dann haben sie natürlich das Stadion ein bisschen lauter bekommen, ja, und dann einen fantastischen Ausgleich geschossen, wo man gar nicht verteidigen kann. Und dann ist wieder bei Null und alles drin. Ja. Verlängerung, das ist dann eine Qual, ja, bei den Temperaturen. Und dann haben wir beide Mannschaften das mehr oder weniger runtergespielt und dann wurde es im Elfmeterschießen entschieden.
Keine Probleme hatte der SC Paderborn. Der Zweitligist gewinnt gegen den Bremer SV mit 4:0. Außerdem weiter der FC Augsburg 4:1 gegen Viktoria Berlin. Hertha BSC gewinnt 5:1 gegen Hansa Rostock. Darmstadt 3:1 gegen Teutonia Ottensen. Und die SV Elversberg fährt den höchsten Sieg ein. 7:0 gegen Oberligist Hildesheim. Und jetzt schalten wir live zur Tour de France der Frauen. Da läuft gerade die letzte Etappe hinauf nach Alpe d'Huez. Und die Polin Kasia Niewiadoma kämpft auf den letzten Kilometern darum, das gelbe Trikot zu halten. Ihr Reporter dort vor Ort ist Holger Gerska, jetzt live.
Der letzte Kilometer hat begonnen für Demi Wollering. Kann sie ihren Vorjahrssieg tatsächlich wiederholen? Sie braucht noch einen Abstand von Minimum 10 Sekunden obendrauf, plus 10 Sekunden Zeitbonifikation, um Katarzyna Niewiadoma aus Polen das gelbe Trikot auszuziehen. Aber es sind aktuell 53 Sekunden Abstand zwischen ihr und ihrer Begleiterin Paulina Rojakas, die in der Gesamtwertung fast gleich auflag. Da entscheidet gleich der Zielsprint, wer von den beiden Niederländerinnen vorn ist. Und dann hat Katarzyna Niewiadoma, je nachdem wie es vorn ausgeht, etwa 1 Minute und 5 Sekunden Zeit, um den Zielstrich zu kreuzen. Momentan liegt sie 53 Sekunden hinter den beiden Niederländerinnen, die jetzt irgendwie in Spurten kommen müssen. Es sind noch 700 Meter bis zum Zielstrich, jetzt weitgehend flach. Dann geht es auf der Zielgeraden nochmal ganz sanft nach oben. Und Katarzyna Niewiadoma hat auch noch eine Begleiterin mit der Franzosin Musik. Die hilft dann manchmal sogar noch bei der Tempoarbeit. Auch Niewiadoma geht in diesem Augenblick auf den letzten Kilometer. Das wird jetzt eine ganz, ganz spannende Angelegenheit, denn vorn ist Demi Vollering nochmal dabei, den Kopf runterzunehmen. Kann sie noch ein paar Kraftreserven zusammenkratzen? 450 Meter, es geht um den Kreisverkehr. Da fahren sie links herum, dann diese kleine Abfahrt und dann kommt die letzte Linkskurve dieser Tour de France der Frauen. Und dann kommt der Zielstrich, da geht es um den Etappensieg. Momentan also erst einmal das Duell zwischen Paulina Royakas, die die große Überraschung dieser Frankreich-Rundfahrt ist, und Demi Vollering. Wer von den beiden wird als erstes über den Zielstrich fahren? Die wird in der Gesamtwertung erst einmal die Führung übernehmen. Royakas hat diese 2 Sekunden Vorsprung, aber es gibt 10 Sekunden.
Wir werden es leider nicht ganz mitkriegen, wie dieses sehr, sehr spannende Duell ausgeht. Das hören Sie dann gleich in 19.10 Uhr in Sport am Sonntag.
Maximilian Rieger, bis hierhin vielen Dank. Wir bleiben dran für Sie. Das waren die Infos am Abend für heute. Bleiben Sie bei uns im Programm. Bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie noch einen guten Abend.